Herzlich willkommen zum IOM Talk. Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann.
Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren IOM Talk am Dienstagnachmittag der Shift Work Plattform. Mein Name ist Björn Nigelmann von Congress Media und wir betreiben diese Shift Work Plattform, beschäftigen uns da immer wieder mit dem Wandel der digitalen Arbeit und wie wir das in den Unternehmen realisieren können, unterstützen müssen, wie wir auch die Transformation hinkriegen. Das ist ein ganz großes Thema. Das ist auch heute unser Thema bei unserem heutigen Talk. Diese Talk-Reihe, die machen wir wöchentlich mit wechselnden Gästen. Da lade ich mir immer wieder unterschiedlichste Expertinnen und Experten aus der Experten-Community ein und wir sprechen über ihre Themen, über ganz, die ihnen wichtig sind oder mit denen sie sich beschäftigen. Und heute habe ich eine Workplace Adoption-Expertin da und wir sprechen da natürlich über das Thema Adoption. Was gehört dazu? Wie gestaltet man das wirksam, dass es auch nachhaltig ist, dass Veränderungen auch wirklich bestehen bleiben bei den Kollegen, bei den Mitarbeitenden in den Unternehmen, wenn wir darüber reden. Wir wollen andere Formen der Zusammenarbeit. Dazu darf ich jetzt gleich hier bei mir begrüßen die Michelle Renzelas von Adesso. Sie ist Microsoft 365 Beraterin, hat da schon verschiedenste Stationen hinter sich, hat einen Lebenslauf, der sich immer wieder mit dem Thema Change beschäftigt. Und da sind wir ganz gespannt und steigen gleich ein in das Thema nach dem kurzen Einspieler. Hallo Michelle, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, es freut mich. Es freut mich ja immer wieder, neue Leute kennenzulernen. Wir sind uns noch nicht so begegnet, so immer mal wieder gefolgt. Und dann letztens habe ich mal wieder nach neuen Profilen gesucht, die sich verstärkt auch mit dem Thema Adoption beschäftigen. Da bist du mir dann nochmal in die Hände auf LinkedIn gefallen und da habe ich dich angefragt und du hast gleich Zeit gefunden. Das freut mich immer wieder.
Hier sitzen wir jetzt.
Genau. Ich hatte es eben schon gesagt, du bist Beraterin für Microsoft 365 bei Adesso. Magst du mal ein bisschen Hintergrund geben? Was machst du? Wie unterstützt du Unternehmen? Mit welchen Unternehmen hast du zu tun? Was machst du da?
Also ich bin Microsoft-Beraterin, wie du schon. Die Adesso arbeitet mit den verschiedensten Branchen zusammen. Wir sind auch im Consulting für Branchen, aber die Microsoft-Berater, die agieren branchenübergreifend. Also ich habe echt Banking-Kunden, ich habe aber auch andere Unternehmensberatungen tatsächlich als Kunden. Ich war schon im Manufacturing unterwegs, also da ist es super breit. Es geht immer irgendwie im weitesten Sinne um die Einführung von Microsoft 365, die ich sag mal, verstärkte Nutzung innerhalb des Unternehmensplattform.
Wenn wir über das Thema Adoption sprechen, da ging es ja, haben wir eine Zeit lang immer so das Thema gehabt, okay, getrennt Adoption einerseits, also das Change Management, das Anpassen von Arbeitsweisen und auf der anderen Seite das Befähigen zu neuen Methoden, zu neuen Herangehensweisen. Mhm. Irgendwann ist das zusammen, finde ich, zusammengeflossen. Hast du das auch so festgestellt? Also früher war einfach, also wir diskutieren das ja auch irgendwie schon ein paar Jahre und da war es immer einerseits erst befähigen und dann machen wir die Veränderung. Und heute ist das ja alles eins, oder nicht? Oder so iterativ, so wechselhaft.
Ja, es ist ein bisschen zusammengeflossen, vor allem auch die Begrifflichkeiten fließen immer weiter zusammen, was ist natürlich ganz unüberschaubar macht teilweise, auch unüberschaubar macht, wenn man mit anderen Leuten darüber redet, wo man noch nicht weiß, okay, was versteht er darunter. Und Befähigung ist in meiner Sichtweise ein Teil von Adoption. Also Adoption bedeutet ja etwas annehmen, etwas irgendwie erkennen und auch umsetzen. Um es umsetzen zu können, muss ich es natürlich auch irgendwie lernen. Also ja, befähigt werden oder mich selber befähigen, im weitesten Sinne etwas zu tun. Deswegen finde ich schon gut, dass es zusammengeflossen ist. Aber was natürlich nicht so gut ist, ist die Tatsache, dass man immer vorher erstmal klären muss, wo man eigentlich spricht. Ja.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir jetzt einfach da Tools haben, die einfach in der Cloud sind und wir jetzt die einfach erstmal so out of the box nutzen können und dann irgendwie immer so sukzessiv dort reingezogen werden müssen und so Stück für Stück an die Werkzeuge und dann an die Arbeitsweisen und Methodiken rangeführt werden müssen?
Ja, hat sicherlich was damit zu tun. Hat auch sicherlich was damit zu tun, dass es in Unternehmen groß wie klein Generationswechsel gibt, dass Menschen teilweise schon in der Uni mit neuen Tools arbeiten, die anderen unbekannt sind, die irgendwie schon ewige Jahre im Konzern sind. Also wir haben ganz unterschiedliche Level auch an, ja, ich sag mal, digitaler Affinität oder digitaler Kompetenz in Unternehmen. Und deswegen bedeutet Adoption halt teilweise auch einfach was anderes für unterschiedliche Leute und auch in einem unterschiedlichen Speed. Man kann es fast gar nicht so generalisieren. Deswegen, wenn ich dir jetzt irgendein digitales Video würde, was du noch nicht kennst, aber einfach benutzen musst, dann würdest du dich sehr schnell, würde ich mal vermuten, darin zurechtfinden, weil du andere Schnitttools oder Ähnliches kennst. Ähnliches ist mit Kollaborationstools, mit Datenverarbeitung, mit Produktivitätstools, die jetzt halt für manche ganz neu sind und für andere eben nicht so neu. Und deswegen braucht man auch unterschiedliche Herangehensweisen an diese Adoption und Befähigung. Ja.
Was ist dein Status quo zur Situation da draußen? Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie hinter uns. Die haben natürlich einen massiven Schub vorangebracht. Vorher haben wir das Ganze doch eher so phasenweise und eher so in Kleinstgruppen, Pilotgruppen gedacht. Jetzt war es halt einfach im großen Stil, dass Leute das erstmal nutzen mussten. Wie gut, wo stehen die Unternehmen jetzt bei der Annahme von neuen digitalen Zusammenarbeitsformen?
Ja, du sagst es schon, also die Pandemie war ein unfassbarer Schub, vielleicht auch ein Zwang. Man möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber in dem Zusammenhang wirklich Corona sei Dank, weil die Digitalisierung hat es nach vorne gebracht in ganz vielen Bereichen des Lebens, aber halt auch in der Arbeitswelt, in unserer Zusammenarbeit. Und Unternehmen waren gezwungen, sich darauf einzustellen, gezwungen, irgendwie sich über Tools Gedanken zu machen und auch Homeoffice und sowas zu ermöglichen. Deswegen würde ich sagen, hat die Pandemie dazu beigetragen, dass das jetzt mittlerweile wirklich jeder verstanden hat, dass es ein Weg ist, der gegangen werden muss, auch um Schritt zu halten. Nichtsdestotrotz gibt es auch da ja irgendwie ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und das zeigt sich jetzt. Das zeigt sich vor allem jetzt für mich auch innerhalb der Unternehmen, die ich begleite. Manche hatten den Wechsel schon vorbereitet oder hatten ja verschiedene Neuigkeiten da schon vorbereitet, vorgedacht, strategisch verankert irgendwie. Die Pandemie war nur noch so der letzte Tritt, so möchte ich es mal nennen, es jetzt auch umzusetzen. Und andere waren völlig überfordert damit und haben es auch von jetzt auf gleich einfach mal schnell gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen. Und deswegen stehen Unternehmen auch an ganz unterschiedlichen Stellen. Einige müssen jetzt sozusagen rückwärts nochmal sich Gedanken machen über was wollen wir eigentlich damit erreichen, solche Arbeitsformen zu etablieren? Wollen wir das für uns überhaupt? Passt das zu unserer Kultur? Auch Sicherheitsfragen spielen da eine Rolle, also wirklich IT-Security tatsächlich, über die sich nicht ordentlich Gedanken gemacht wurde. Und das muss alles nachgezogen werden und andere stehen eben wirklich jetzt schon gut da, weil sie sich viele Gedanken gemacht hatten und einfach umgesetzt haben. Es war sozusagen der letzte Trigger, wirklich voranzugehen und jetzt können sie da sukzessive drauf aufbauen. Deswegen, ich würde sagen, es ist ein gemischtes Feld an, ja, du sagst Status quo, aber schlussendlich hat die Pandemie dazu beigetragen, dass wirklich jeder sich über moderne Arbeitsformen irgendwie Gedanken gemacht hat und zumindest etwas umgesetzt hat.
Bei den Methodiken bezüglich sozusagen auch dieser Einführung und der konkreten Veränderung von Arbeitsweisen, wie gut können das die Unternehmen, also das methodisch das Adoption Management sozusagen zu exekutieren. Ist das per Zufall? Passiert das per Zufall? Weil sie das in der Zeit jetzt, haben sie jetzt einfach Tools hingeworfen und dann haben sie irgendwie unterstützt oder ist das geplant strategisch?
Also wenn ich da jetzt eine Prozentzahl sagen müsste, dann würde ich sagen, die Mehrheit machen Learning by Doing und einige, die sich natürlich auch professionelle Begleitung auch mit die machen es wirklich methodisch. Nichtsdestotrotz sitze ich ganz oft mit verschiedensten Leuten am Tisch, die, das schon lange machen und auch so gesunden Menschenverstand mitbringen, dass sie gemerkt haben, dass man nicht einfach ein Tool anschaltet, vor allem nicht mit Microsoft 365 oder allen anderen Kollaborationstools, die es so gibt, sondern wirklich Arbeit dahinter steckt, die Leute mitzunehmen und das Ganze wirklich wirksam zu machen. Und da hat man eigentlich wenig Überzeugungsarbeit für die Erkenntnis, dass man was tun muss, dass die Leute wirklich am Ende mitmachen, die Mitarbeitenden und die Kollegen und Kolleginnen. Allerdings die Art und Weise, wie das passieren soll, da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Ansichten und passiert selten richtig gut geplant. So würde ich es beantworten.
Aber allein zu diesem ersten Punkt, wo du sagst, im Endeffekt, dass sie da mitmachen sollten, könnten, etc. Ich meine, Microsoft und auch die anderen Cloud-Plattform-Anbieter, die suggerieren uns ja, dass es alles ganz einfach ist, dass sie ganz geringe Einstiegsbarrieren da haben nur noch. Jeder braucht nur Klick, Klick, Klick hier und dort und dann kann er schon eine Videokonferenz oder und miteinander chatten und sich austauschen. Ja. Das vermittelt ja erstmal, suggeriert ja auch vielen Führungskräften, okay, das ist ja alles ganz einfach. Warum sollten wir jetzt irgendwie da methodisch ein konkretes Adoption-Konzept noch, warum sollte das jetzt noch notwendig sein?
Ja, ich sagte, dass es sehr wichtig ist, die Mitarbeitenden abzuholen und erstmal die Erkenntnis zu generieren, warum man etwas jetzt anders machen sollte als bisher. Also warum soll ich meine Arbeitsweise überdenken, wenn es doch bisher so geklappt hat mit der E-Mail und irgendwie dem Dateianhang, warum soll ich jetzt auf einmal eine Datei per Link teilen, was bringt mir das und was bringt es vielleicht dem Unternehmen? Und genau dafür ist Adoption-Begleitung notwendig, egal ob die extern passiert oder intern, einfach Change-Management, um wirklich diesen Prozess anzustoßen im Kopf, dass darüber nachgedacht wird, was bringt mir das, was bringt es dem Unternehmen und wie kann ich es umsetzen?
Du hast dich ja auch sehr intensiv mit Führungskräftekommunikation und Veränderung beschäftigt. Sind die das Zünglein an der Waage, dass das Ganze funktioniert?
Also es wäre mir natürlich lieber, wenn nicht. Man sagt ja immer Grassroots und irgendwie Community und die Menschen sind so, aber Führungskräfte sind das Zünglein an der Waage. In den meisten Unternehmen sind noch wirklich auch sehr hierarchische Strukturen. Das heißt nicht unbedingt immer, dass Führungskräfte altmodisch managen, aber nichtsdestotrotz haben sie am Ende Entscheidungsgewalt und auch eine gewisse Präsenz bei den
Mitarbeitern. Insbesondere auch zu dem, was du vorher gesagt hast, ne? Dass halt da so eine Gruppe von Leuten jetzt irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, auch die Führungskräfte mit ihrem Team Erfahrungen gesagt hat, okay, es ging doch einfach, wieso sollten wir jetzt noch irgendwas darüber hinausgehend verändern? Also das ist ja für sie gar nicht begreifbar, oder?
Korrekt, ja. Und deswegen sind sie auch wirklich, du sagst, es ist das Zünglein an der Waage und müssen da richtig mitgenommen werden, weil am Ende sind die Führungskräfte ja, ich sag mal, das erweiterte strategische Netzwerk. Mit Führungskräften arbeitet man zusammen, um eine Unternehmung wirklich voranzubringen. Dementsprechend müssen die da auch mitgehen, also es verstehen und auch wollen. Ja? Wenn die Führungsmannschaft sagt, nö, kein Bock auf digitale Kollaboration, das bringt uns nichts, das hemmt uns nur, dann wird man es niemals schaffen, es umzusetzen, dass auch die Teams die Einzelnen ziehen.
Ja. Worauf muss ich da achten, dass ich die Führungskräfte da wirklich mit ins Boot reinkriege? Da gibt es ja verschiedenste Wege nach Rom. Also jeder hat da ja auch so sein eigenes Rezept. Was ist dein Rezept, so Führungskräfte wirklich auf deine Seite, auf die Seite sozusagen einer methodisch geplanten Adoption zu kriegen, auch wenn da schon vielleicht das Team eigentlich schon virtuell ja gelernt hat, zusammenzuarbeiten, aber da trotzdem nochmal ins Boot reinzukriegen, um noch ein bisschen mehr rauszuholen?
Tatsächlich eigentlich am ehesten viele Gespräche und auch die Einbindung, also das Mitmachen im Projekt schon, Wir machen ganz oft, bevor wir irgendwelche Umfragen machen, beispielsweise, um zu analysieren, wo das Unternehmen gerade steht, was für ein Reifegrad Mitarbeitenden haben, bevor man mit den normalen, so nenne ich es jetzt einfach mal, Mitarbeitenden spricht, spricht man mit den Führungskräften, um sie eben auch da einzubeziehen und ihnen das Gefühl zu geben, ihr könnt wirklich auch mitgestalten. Und das ist super wichtig für jeden Einzelnen, egal ob Führungskraft oder Mitarbeitender. Und das ist auch, glaube ich, wirklich das Geheimrezept, mit Führungskräften ins Gespräch gehen, früh informieren, sie ja auch mitbefähigen auf eine andere Art und Weise als die anderen, weil sie haben halt auch eine Führungsaufgabe, die sie gegebenenfalls mit den neuen Tools sogar noch umsetzen müssen. Also Führungskräfte sind ja in dem Moment, für sie ist es eine Veränderung für sich und sie müssen die Veränderung für die anderen vorleben. Also sie haben es eine Doppelbelastung. Und deswegen ist es einfach eine gesonderte Zielgruppe, mit der man ins Gespräch geht, wo man unterstützt, wo man auch irgendwie Leitfäden oder sowas mitgibt. Okay, was mache ich, wenn jemand sich querstellt? Wie kann ich damit umgehen? Wo kriege ich Unterstützung? Und das ist so ein bisschen ja, die Herausforderung, aber am Ende wirklich das Richtige, mit Führungskräften da zusammenzuarbeiten.
Das wird dann ja schon sehr kleinteilig, oder nicht? Weil jede Führungskraft tickt anders, jedes Team hat eine andere Zusammensetzung, hat vielleicht ein anderes soziales Gefüge schon. Da gibt es ja nicht das eine Adoption-Konzept jetzt mal für das Unternehmen oder für den Teil des Unternehmens, den man da ausrollen kann, oder?
Ja, da hast du recht. Und das ist natürlich eine weitere Schwierigkeit, weil man da unfassbar viel Geld verbrennen kann und auch ganz viel Zeit. Das heißt, man muss sich am besten vorher Gedanken machen, okay, welche Arten von Menschen ich in meinem Unternehmen die kennenlernen und auch Kernprozesse wissen und vor allen Dingen auch geschäftsrelevante Prozesse, die dann irgendwie von solchen Neuerungen betroffen sind und da einfach die Prio drauflegen. Und ich sag mal, der Rest, der kommt dann hinterher. Die beste Adoption-Maßnahme tatsächlich das persönliche Gespräch ist, das lässt sich natürlich manchmal nicht gut umsetzen. Wenn du irgendwie ein Unternehmen von 50.000 Mitarbeitern hast, dann kannst du damit verbringen, in jedes einzelne Team zu gehen. Aber die Erfahrung zeigt, dass es sehr, sehr wirksam ist und deswegen versuchen wir auch, Multiplikatoren-Netzwerke aufzubauen, beispielsweise bei solchen Projekten, in den Teams einzelne Personen zu befähigen, die dann eben genau diese Arbeit machen, sich mit ihrem kleinen Kosmos nochmal zu beschäftigen.
Das gilt ja für die Skalierung. Aber jetzt erstmal, um diesen Stein ins Rollen reinzubringen, habe ich dich da richtig verstanden? Also man sucht sich sozusagen jene Teams raus, die in wichtigen, kritischen Geschäftsprozessen drin ist, wo es wichtig ist, dass sie anders zusammenarbeiten oder dass sie erfolgreich digital zusammenarbeiten. Die anderen lässt man erstmal hinten dran und versucht dann eine Sogwirkung zu erzielen, dass wenn die vorne das schon gut machen, dass die anderen dann irgendwie hinterherkommen und dann durch dieses Multiplikatoren-Netzwerk noch auf einer breiteren Basis auch befähigt werden, mit reingezogen werden. Ist das so der strategische Ansatz?
Ich würde sagen, ja. Nichtsdestotrotz würde ich für einen Pilot beispielsweise kein geschäftsrelevant, also wirklich kritisches Feld oder Team wählen. Ich würde immer vor so einer Einführung einen Pilot machen, egal um was es geht, ob es um Microsoft Teams geht oder die Power-Plattform oder sonst was. Man muss einfach üben im Feld sozusagen und da am besten möglichst wenig kaputt machen. Deswegen hier nicht unbedingt sofort die Kernprozesse anvisieren, aber während des Piloten lernen und sich das eigene Unternehmen angucken, sich die Teams angucken, die Prozesse angucken und dann schauen, okay, was von dem, was wir da gelernt haben, gibt uns quasi das Luftkissen, dass am Ende mit den kritischen Bereichen nichts passiert. Und dann entsteht der Fluss, so wie du es sagst. Also wirklich gucken, wo haben wir den größten Hebel und dann da loslegen. Ja.
Das ist ja jetzt wieder der größte Hebel, so der Fokus auf dem, wo wir die größte Veränderung erzielen können, oder?
Genau.
Was ist bei der Auswahl bei diesen Multiplikatoren-Netzwerken? Da gibt es ja auch ganz viele Empfehlungen und Meinungen dazu. Wie empfiehlst du sozusagen, sowas aufzusetzen? Oder was empfiehlst du?
Ich empfehle erstmal, die Menschen freiwillig sich melden zu lassen. Also ich habe da schon wirklich Verschiedenstes erlebt, ja, wie viele Multiplikatoren brauchen wir denn? Ja, in jeder Abteilung einen, alles klar, du machst es. Dann haben die natürlich richtig Bock, da im Programm mitzumachen und es fährt gegen die Wand. Also man sollte möglichst ja, Projektkommunikation machen, ich sag mal kommunizieren, okay, das Unternehmen möchte Arbeitsweisen verändern, möchte neue Tools einführen, die Strategie kommunizieren, insgesamt. Da sind wir noch gar nicht vereinzelt irgendwie auf Multiplikatoren spezialisiert, sondern generell einfach erstmal Aufmerksamkeit fürs Thema bekommen und Lust drauf machen. Und dann wird es immer Menschen geben, die wirklich vorangehen wollen, die da Bock drauf haben, die es kennen von Bekannten, von Familienmitgliedern, die selber schon damit gearbeitet haben im letzten oder vorletzten Unternehmen. Und die melden sich dann. Also wenn man fragt, wer mitmachen möchte und einen klaren Auftrag formuliert, was erwartet, dann melden sich erfahrungsgemäß wirklich relativ viele.
Aber was kann man denn da jetzt so bieten? Ich meine, das Teams ist ja jetzt, also Microsoft Teams und Microsoft 365 wurde ja über die Pandemie schon weitgehend in vielen Unterorganisationen ausgerollt. Also steht ja jedem zur Verfügung. Ja. Was kann man denn jetzt noch schmackhaft machen, wo man jetzt noch mehr dran mitmachen kann?
Also Teams entwickelt sich ja auch oder generell komplett Microsoft 365 entwickelt sich immer weiter. Da kommen neue Tools dazu. Aber was noch keiner so richtig geschafft hat tatsächlich, ist den vollen Umfang zu nutzen. Also Teams als Videokonferenztool ist mehr oder weniger etabliert oder Teams als Chat-Tool. Ich sag mal, viele Unternehmen haben auch Teams mit den Arbeitsräumen und so verstanden, alles klar, ich habe mein Projekt in Microsoft Teams und ich kann da Verschiedenes tun. Aber es geht natürlich noch viel, viel weiter. Da geht es um Low-Code, da geht es um kleine Automatisierungen von Workflows mit der Power-Plattform. Also hier wirklich, ich sag mal, Arbeitsschritte, die man immer wieder macht, zu automatisieren und somit sich Zeit freizuschaufen. Und auf dem Level ist wirklich, ja, sind sehr, sehr wenig Unternehmen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und da brauchen die meisten Unterstützung oder halt erstmal die Idee, wohin kann es gehen? Was haben wir für Workflows, die man automatisieren kann? Und wie können wir wirklich diesen Low-Code-Gedanke noch mit reinbringen? Also wie können wir jeden Einzelnen, der egal sonst wo sitzt, im Controlling, in HR, in einer anderen normalen Fachabteilung, nicht in der IT, dazu befähigen, darüber nachzudenken, was kann ich mit diesem Tool alles machen, dass mein Arbeitsalltag leichter wird? Dass es für mich einfach komfortabler und leichter wird.
Für alle, die jetzt da noch nicht so tief drinstehen, da geht es immer um diese Power-Plattform, mit der man natürlich verschiedenste Automatisierungen anlegen kann, auch alltägliche, was weiß ich, irgendwelche E-Mail-Anhänge irgendwo ablegen. Also irgendwas, was immer wieder jeden Tag vorfällt und was halt auch viel Zeit frisst eventuell, dass man da sozusagen so Einzeltätigkeiten, nicht so die zentralen Geschäftsprozesse, die natürlich über größere Systeme gelöst werden, aber so Einzeltätigkeiten, die man da immer wieder durchführt und die dann sehr viel Zeit einnehmen, die man da natürlich jetzt mit so einfachen Automatismen sich, wie du gesagt hast, sich dann Zeit freischaufeln kann. Jetzt meine Frage, das war jetzt erstmal die Erklärung für alles mitnehmen, ist dann sozusagen die Power-Plattform jetzt dann der Hebel zu dem weiteren Adoption-Reifegrad?
Ja, die Power-Plattform, die interne Datenverarbeitung und Nutzung, weil Daten sind halt überall und jede Abteilung kann die Daten, die sie sammelt, auswerten und nutzen. Das heißt, das ist wirklich Daten sammeln und auch nutzen und mit Hilfe der Tools umsetzen und nicht darauf warten, dass mir Controlling irgendwie einmal Mitte des Jahres sagt, oh, das sieht aber nicht so gut aus da, weiß ich nicht, mit eurem, was heißt das, ein greifbares Beispiel. Allein die Auftragslage oder so, die interessiert ja, oder sollte grundsätzlich erstmal jeden interessieren, der irgendwas anbietet. Beispielsweise dementsprechend, da kann man wieder teilgehen, wenn die einzelnen Abteilungen damit arbeiten. Und dann gibt es auch noch eine andere Seite, wo sich Teams weiterentwickelt, nämlich einfach auch die interne Kommunikation. Also das ist etwas, was sich wirklich immer mehr vermischt. Zusammenarbeit, interne Kommunikation, was bringt mir mein Intranet? Brauche ich überhaupt noch so ein statisches Intranet, was irgendwie Informationen verbreitet im Unternehmen? Oder ist Teams eigentlich in Zukunft mein Intranet? Könnte man ja so auf den Prüfstand stellen. Und da entwickelt sich Microsoft auch ganz stark weiter. Also wie kann ich diesen internen Informationsfluss besser machen und diese Gesamtunternehmenskommunikation irgendwie in diesem Programm mit abbilden. Das heißt, das ist einer der nächsten Schritte und wirklich, ja, ich sag mal, Produktivitätssteigerung durch Automatisierung und eben diese Power-Plattform.
Weil du es eben erwähnt hast, will ich das auch da nochmal konkret deine Meinung abfragen. Also das Intranet in Teams hast du als mögliche Variante, da gibt es ja auch ganz viele Meinungen dazu, ob das gut oder schlecht ist. Was ist da deine konkrete Meinung?
Was ist meine konkrete Meinung? Die meisten müssen erstmal den Sprung schaffen. Mit Teams haben die meisten ja auch SharePoint Online im Betrieb und oder muss im Betrieb sein. Und dementsprechend habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht bei Kunden der Verbindung von SharePoint und Microsoft Teams, dass man
also modern Workplace Seiten, die man dann in die Teams in den Teams Client eingebunden hat, also SharePoint Seiten, die dann im Teams Client eingebunden sind als Tab sozusagen.
Genau, dass man in Teams irgendwie rechts links oben ist die Menüleiste draufklicken kann und dann auf die einschlägigen SharePoint Seiten kommt. Da kann man alles Mögliche machen, also man kann Dashboards entwerfen, die dann wirklich dir speziell nur alle wichtigen Infos zu Shiftwork zeigen, mir alle wichtigen Infos zu Microsoft oder was auch immer im Unternehmen halt gerade wichtig ist. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den Microsoft aufgegriffen hat mit Microsoft Viva. Also die entwickeln sich ja auch toolseitig weiter und machen sich da Gedanken, wie kann man da wirklich das Ganze zusammenbringen. Weil Intranet ist ja nicht nur Information, sondern, also Information, wenn ich will, dass du das weißt, sondern Information, wenn du willst, irgendwas wissen willst. Und das heißt, die Informationen müssen zur Verfügung stehen, auffindbar sein, suchbar sein, gut getaggt sein und so. Da reicht es nicht, irgendwie einen Blogbeitrag zu haben oder einen Blog vom letzten Sommerfest, sondern Informationen sind wichtig für deine tägliche Arbeit. Du musst wissen, was Leitlinien sind. Auch in der Zusammenarbeit machen wir die Kamera an. Beispielsweise, ja, in welchen Meetings. Das ist sowas ganz, ganz Kleines, was aber irgendwie mal auffindbar sein muss für jemanden, der neu irgendwo anfängt. Und ja, andere natürlich wichtige Dinge, die das Geschäft beeinflussen, Jahresberichte oder neue Übernahmen von anderen kleinen Firmen, Abteilungen, die sich umstrukturieren. All solche Sachen, die im Arbeitsalltag halt wichtig sind, die müssen irgendwie im Intranet stehen und für alle zur Verfügung stehen. Und deswegen können die auch nicht in so einem kleinen Team irgendwie sein, wo ich meinen Weg erst reinfinde, sondern die müssen irgendwie übergreifend zur Verfügung stehen und Teams kann mein Zugang dazu sein. Also meine Teams-Applikation kann quasi mein Zugang ins Intranet sein und es so für mich vereinfachen, weil ich sowieso offen habe und nicht noch zusätzlich ins Intranet muss. Ja.
Trotzdem nochmal für alle klargezogen, du sagst, wenn Teams und Intranet vereinheitlicht wird, meinst du nicht, dass man ein Corporate Communication Teams kreiert, wo alle mitlesen dürfen, sondern es gibt schon ein klares Intranet, was Informationen sammelt, zusammenführt und der Zugang ist über Teams, aber nicht so ein Teams-Team als Intranet. Das wollte ich nur nochmal.
Danke für diese klare Erläuterung.
Genau. Ja, das ist immer missverständlich. Na, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Facetten und ja, Meinungen dazu etc. Vor- und Nachteile bei allem.
Ja,
gibt es. Aber immer. Lass uns mal wieder zu diesem Adoption-Thema zurückkehren. Mhm. Also wir haben gesagt, Power-Plattformen sind ein großer Treiber, natürlich auch das Thema Intranet und ein klarer Überblick sozusagen über was da passiert. Worauf muss ich jetzt trotzdem noch achten, wenn ich jetzt Adoption-Maßnahmen durchführe? Was sind da so methodische Sachen, wo du immer sagst, okay, da wird viel falsch gemacht?
Also es wird sich ganz häufig auf Schulungen konzentriert, was in der Logik gar nicht verkehrt ist, weil man muss natürlich irgendwie Schulungen anbieten oder irgendeine Art von Selbstlernmaterialkurs, dass die Menschen sich selber mit den neuen Tools vertraut machen können. Trotzdem finde ich, liegt der Fokus oft zu sehr drauf, weil ich kann natürlich irgendwie ganz viel lernen, wie man Was soll ich jetzt da als Beispiel bringen? Ich kann mir natürlich durchlesen, wie man ein Salto macht, ja. Und du hast mir vielleicht die Anleitung dafür gegeben und ich lese mir das durch und ich denke mir, ja, super, klasse. Jetzt werde ich ein Salto können, aber wenn ich dann losrenne und springe, dann werde ich mich nicht pünktlich abspringen und irgendwie auch nicht die richtige Drehung hinkriegen und wahrscheinlich auch nicht richtig landen. Also muss ich irgendwie die Möglichkeit bekommen zu üben und das braucht auch Zeit. Das heißt, es reicht nicht einfach irgendwie ein E-Learning anzubieten, wo sich jemand durchlesen kann, wie benutze ich jetzt Microsoft Teams, sondern man muss ja Raum geben zum Üben und die allermeisten Wirkung entfaltet es natürlich, wenn ich weiß, überhaupt machen. Bringt mir das, ja. Vielleicht komme ich, wenn ich den Salto kann, zu meiner Wohnungstür oder andersrum und wenn, dann natürlich sofort lernen. Und genauso ist es mit Teams, wenn ich weiß, oder mit anderen Kollaborationsformen, mit anderen neuen Prozessen, Automatisierungen, wenn ich weiß, dass mir das Zeitersparnis bringt, dass ich irgendwelche lästigen Dinge nicht mehr tun muss, Dateien an 50 Leute verschicken und danach wieder zusammenbringen. Wenn ich da ganz bestimmte Use Cases einfach habe in meinem Arbeitsalltag, mit denen ich mich identifizieren kann, dann will ich es lernen. Und deswegen darf man nicht einfach nur eine Schulung anbieten, ohne zu erklären, warum die wichtig ist für die Leute. Und am Ende natürlich auch Raum zu geben, die Schulung zu üben. Und deswegen wird ganz häufig nur auf die Maßnahme geguckt. Ja, haben wir Schulungen, alles klar, dann wird es schon laufen. Oder haben wir irgendwie E-Learnings, okay, dann passt es und dann wird irgendwie Geld ausgegeben und die E-Learnings versauern im Learning-Management-System und keiner guckt sie an. Dementsprechend wird da einiges mehr dazu. Man muss kommunizieren und den Leuten Lust machen und dann natürlich auch ja, ganz viel ins Gespräch gehen, Erfahrungen teilen und dafür auch schließlich der Kreis, das Multiplikatoren-Netzwerk nutzen, dass hier Leute, die Bock haben zu üben und Dinge vielleicht auch schneller verstehen, dann am Ende ihre Erfahrungen teilen und andere mitziehen. Genau, deswegen ist es so komplex und es reicht nicht einfach nur, irgendwie eine Maßnahme anzubieten zur Befähigung und dann zu sagen, alles klar, Adoption wird schon klappen, wir schalten Kollaborationstools ein und ab morgen benutzt die jeder.
Das ist ja, also einerseits bei diesen ganzen Automatisierungstools und Power-Geschichten und überhaupt, wo man vielleicht was findet, wie, welche Wege, wie man an Informationen rankommt, wie man filtert etc., das muss man alles auch lernen. Aber dann hat man, wenn man über diesen Lernprozess hat man ja auch sehr schnell gleich ein Erfolgserlebnis und wird damit bestärkt sozusagen, dass man vielleicht auf dem richtigen Weg ist oder man wird demotiviert, dass man auf dem falschen Weg ist. Was ja aber noch viel schwieriger ist, ja im Endeffekt dieser Übergang, was ja immer wieder gefordert wird, dass wir viel stärker halt auch Informationen teilen. Also dieses asynchrone Arbeiten, dass wir erstmal Informationen reingeben, unsere Informationen oder unsere Arbeit offenlegen, weil eventuell dann jemand anders, ein Kollege auch mit zeitversetzt draufschaut und noch eine gute Idee hat, die meine Arbeit wiederum verbessern kann. Das ist ja etwas, was nicht planbar ist, immer oftmals, ob da dieser Effekt dessen, dass ich da was zurückkriege, wirklich passiert. Das zu also anzustoßen und voranzubringen, dieses Umdenken zu gehen, das ist ja nochmal um einiges schwieriger, oder?
Ja. Und insbesondere, weil es nicht so gut planbar ist, erfährt es auch oft zu wenig Aufmerksamkeit. Deswegen auch das noch als Antwort vielleicht auf die letzte Frage, auf was sollte man auf jeden Fall achten bei so einem Adoption-Konzept, tatsächlich auch aufs Controlling, also auf die Erfolgsmessung in gewissem Sinne. Und Erfolg kann man nur messen, wenn man einen Ist-Zustand kennt. Deswegen ist die Analyse am Anfang, also bevor ich solche Tools einführe, wichtig. Ich muss mir mein Unternehmen angucken, die Workflows angucken, gegebenenfalls sogar schauen, wie viel Zeit die Leute mit bestimmten Dingen verbringen und auch, wie zufrieden sie vielleicht einfach sind, weil diese soften Daten, die führen ja dazu, dass wir gerne irgendwo arbeiten. Also die führen dazu, dass wir unsere Arbeitszeit als gut genutzt wahrnehmen, die führen dazu, dass wir eine gute Work-Life-Balance vielleicht haben, die führen dazu, ja, dass wir uns einfach fühlen, als würden wir in einem modernen Unternehmen arbeiten. Und müssen die Leute gefragt werden, wie ihre aktuelle Arbeitssituation ist. Man muss es auch an Hardfacts festmachen, wie viele Daten fließen, wie viel Zeit wird verbraucht und so. Und dann kann man natürlich irgendwann, wenn es gemacht ist, nochmal messen, nachfragen. Und dann kann man auch erkennen, okay, hat es was gebracht oder hat es nichts gebracht und wo können wir nochmal ansetzen. Das ist ein Faktor, der häufig vergessen wird oder ja, stiefmütterlich behandelt wird. Ja, was sollen wir da jetzt fragen oder was sollen wir dann mit den Daten? Dann gibt es auch den Betriebsrat, der da steht. Oh Gott, nein, jede Mitarbeiterumfrage ist ja total kompliziert und darf auf gar keinen Fall gemacht werden. Und nach 3 Jahren denkt man sich ja dann super, wie weiß ich denn jetzt, ob die Leute besser zusammenarbeiten? Woher weiß ich es? Und dann fängt man halt an zu suchen. Würde ich immer empfehlen. Ist-Situation, Nullmessung sozusagen und dann die Daten angucken, die Microsoft ja teilweise auch mitliefert. Also wie viele Teams gibt es, wie werden die Teams genutzt, auch hier wie viele Daten fließen und so. Da gibt es ja Dinge, die man sich angucken kann, aber die man natürlich auch interpretieren muss. Und die kann man dann interpretieren, wenn man sein Unternehmen kennt und weiß, was ja die eigenen Mitarbeitenden irgendwie da denken und wie der Arbeitsalltag so aussieht.
Dieses datenorientierte Vorgehen, was du jetzt hier proklamierst, wie weit ist das schon bei den Adoption-Verantwortlichen angekommen? Weil ich habe da in der Vergangenheit war Adoption ja doch eher so, ja, wir machen mal so aus dem Bauch raus irgendwelche schönen Kampagnen oder helfen die Leute, sich zu befähigen und dann ranzubringen. Auch dieses, natürlich setzen wir auch schon mal Multiplikatoren-Netzwerk auf, um da was in Gang zu bringen, um das größer, aber dieser Closed-Loop-Zirkel, okay, ich mache eine Maßnahme, ich überprüfe sie, versuche dann immer wieder das zu verbessern. Wo steht jetzt die Einzelperson? Versuche sozusagen an dem Messen von dem individuellen Veränderungsfortschritt die Maßnahmen weiter auszurichten. Das ist ja so ein datenbasiertes Vorgehen, was jetzt immer wieder neu diskutiert wird, aber was ich noch nicht sehe, dass das wirklich angekommen ist in den Köpfen, oder?
Ja. Also da gebe ich dir recht, ist zu wenig, wird zu wenig gemacht, weil wenn es gemacht wird, häufig Aha-Effekte entstehen. Und deswegen, man muss auch nicht, natürlich muss man es nicht irgendwie sofort riesig aufziehen und irgendwie komplette Mitarbeiterumfragen machen und da schon die Hälfte des Budget, was eh schon viel zu klein ist, irgendwie verbraten, dass man dann am Ende keine Ressourcen mehr hat, irgendwie wirklich Maßnahmen zu machen. Da muss man natürlich abwägen, aber man sollte nicht komplett das Controlling wegstreichen oder die Erfolgsmessung wegstreichen, weil gegebenenfalls fehlt einem dann auch, ja, ich sag mal, das Argument. Ja, weil man muss ja vor allem auch, meistens ist es in Projekten oder Programmen organisiert, diese Einführungen im Unternehmen, man muss sich auch rechtfertigen. Also die Verantwortlichen müssen beweisen, dass sie es gut gemacht haben und was gut funktioniert hat und warum man gegebenenfalls für die nächsten 2, 3, 4, 5 Veränderungsprojekte wieder Budget oder mehr Budget braucht. Und allein dafür ist es gut. Und sag mal, das ist eigentlich für denjenigen, der die große Vision hat, das kleinste Problem, weil es natürlich darum geht, die nächste Veränderung noch besser zu machen, zu wissen, wo lagen die Fehlerquellen und wo kann ich die Leute wirklich gut mitnehmen. Ja, aber ich sag mal, allein in der Basis dafür, dass ich eine Daseinsberechtigung hätte als Change Managerin in einem Unternehmen, würde ich mir tunlichst raten, solche Erfolgsmessungen zu machen.
Ja. Ja. Wie lange brauchen wir noch?
Das ist eine Frage.
Wie lange kannst du dich mit dem Thema beruflich noch beschäftigen? Dein ganzen Buch? Glaubst du, dass du da es bis zur Rente schaffst mit? Mit dem ja. einen Thema?
Glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann es machen, weil Unternehmensentwicklung immer irgendwo ein Thema ist und Digitalisierung noch lange nicht abgeschlossen ist und nach Microsoft kommt vielleicht wieder was Neues. Aber im weitesten Sinne Menschen untereinander organisieren und unsere ganze Welt gefühlt die vereinfachen, das ist etwas, wo ich glaube, habe ich einen guten Platz gefunden, kann ich auf jeden Fall bis zur Rente machen.
Ja. Und überhaupt diese digitale Transformation der Arbeit, glaubst du, dass das, da sagt man ja auch immer, das ist kein Projekt, es hat kein Ende, aber irgendwo muss man doch mal da irgendwo so einen Status quo erreicht haben. Erreichen wir den irgendwann? Und wenn ja, was ist deine Vision von dem Zeitpunkt?
Ja, also das Problem mit dem Status quo, das hat uns eigentlich dahin gebracht, wo wir jetzt sind, nämlich, dass alle von der Pandemie total überrascht waren, weil immer irgendwelche Hersteller-Deadlines oder so dazu geführt haben, dass man sich über neue Tools Gedanken gemacht hat. Und dieser Punkt muss meines Erachtens überkommen werden. Also die IT muss auch einen ganz anderen, ja, einen ganz anderen Stellenwert bekommen in Unternehmen. Digitalisierung muss Alltag werden. Ja, ich muss immer wieder überlegen, wie kann ich mit Technologie mein Unternehmen voranbringen und wie kann ich dann das beste Produkt für den Kunden am Ende vom Band nehmen, wie kann ich irgendwie die beste Dienstleistung liefern und was und hier sich irgendwie so auf Produkte zu konzentrieren oder auf, wir haben ja jetzt einen Status quo, wir können ja jetzt E-Mails versenden, ist, glaube ich, nicht richtig. Also es muss immer wieder überdacht werden, wie entwickelt sich der Markt, was sind Trends, was gibt es für neue Produkte und da einfach kontinuierlich mitlaufen tatsächlich und auch die IT da zu gucken, was brauchen die Fachbereiche von uns und wie können wir unterstützen. Nicht irgendwie zu sagen, ja, alles klar, SharePoint 2000 funktioniert die letzten Jahre, aber jetzt hört der Support auf und blöderweise müssen wir jetzt um SharePoint online. Also ja, das muss einfach kontinuierlich beobachtet werden, dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis.
Michelle, vielen Dank, dass du da warst. Wir entschuldigen uns für die Tonprobleme heute so ein bisschen. Das war irgendwie, wir versuchen das für das Nachschauen und Nachhören nochmal zu optimieren. Aber für alle, die live dabei waren, Entschuldigung, dass es heute so ein bisschen geknackt hat hier und da. Trotzdem tolle Antworten. Schön, dass wir sprechen konnten und vielen Dank da draußen, alle, die uns zugeschaut haben, die uns dann auch nachschauen, nachhören. Wir sind am Ende unseres IOM-Talks heute. Wir machen weiter mit ganz vielen Talks. Nächste Woche sind wir eine Stunde später, weil wir eine andere Veranstaltung noch bis 17 Uhr laufen haben. Deswegen sind wir nächste Woche etwas später. Und dann laufen wir jetzt auch schon in unsere Vorbereitung auf unseren Workplace Experience Summit im Herbst. Schaut einfach mal auf unsere Webseite unter shiftwork.de. Findet ihr alles zum Workplace Experience Summit am 28. und 29. September. Wir sehen uns. Bis dahin. Wir sind raus. Tschüss.
Tschüss.
Das war er, der IOM Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter www.shift-work.de.